Die Gnade Gottes ist jetzt mit dem Kommen unseres Retters, Jesus Christus, Wirklichkeit geworden. Er hat dem Tod entmachtet und uns durch das Evangelium unvergängliches Leben geschenkt. Mit dem Wochenspruch aus 1. Timotheus 1, Vers 10 darf ich uns heute Morgen zum Gottesdienst am 16. Sonntag nach Trinitatis ganz herzlich begrüßen. Liebe Grüße auch an alle, die den Gottesdienst zu Hause hören werden. Abzukündigen ist noch Folgendes: Das Dekanat an der DIL lädt zu einem Tansania-Partnerschaftsgottesdienst heute um 17 Uhr in der Kirche nach Driedorf ein. Morgen Abend ist in Medenbach um 19.15 Uhr Gebetskreis und um 20 Uhr trifft sich der Chor. Pfarrer Binek hat diese Woche Urlaub. Seine Vertretung hat Pfarrerin Kathleen Theis aus Driedorf übernommen. Den Gottesdienst am nächsten Sonntag leitet Predikant Thomas Gretz. Herzliche Einladung dazu. In zwei Wochen, das sind jetzt ganz wichtige Termine, in zwei Wochen am Sonntag, den 3. Oktober, werden wir gemeinsam mit den Geschwistern der Freien Evangelischen Gemeinde in Medenbach aus Anlass des Tages der Deutschen Einheit einen Dankgottesdienst feiern. Dieser Gottesdienst findet um 10 Uhr statt und soll bei gutem Wetter auf dem Parkplatz der Freien Gemeinde in Medenbach als Open-Air-Gottesdienst gefeiert werden. Im Anschluss wollen wir an verschiedenen Stellen im Ort auf der Straße Danklieder singen. Alle Gemeindeglieder aus Breitscheid und Medenbach sind zu diesem 10 Uhr Gottesdienst eingeladen. Bei schlechtem Wetter dürfen wir aber auch ins Haus bei der Freien Gemeinde, da ist ganz viel Platz. Ja, für die Älteren sind auch dann Stühle und Sitzgelegenheiten werden bereitgestellt. Jeder ist herzlich eingeladen am 3. Oktober um 10 Uhr. Wir werden es auch nächsten Sonntag nochmal abkündigen. Das Erntedankfest verschiebt sich dadurch auf eine Woche später, und zwar am 10. Oktober werden wir dann hier ein Erntedankfest feiern. Und dazu soll wie gewohnt auch wieder eine Dose Erntedank gesammelt werden und kann hier in der Kirche abgegeben werden. Das ist dann am 10. Oktober. Die Kollekte am letzten Sonntag betrug 105,50 €. Dafür danken wir. Gott segne die, die gegeben haben und die Verwendung der Gaben. Heute ist die Kollekte für die Diakonie Hessen bestimmt und soll für die Einzelfallhilfe verwendet werden. Es gibt Menschen, für die eine Tasse Kaffee im Kaffee kaum bezahlbar ist. Sie kommen gerade so über die Runden. Aber am Ende des Monats bleibt nichts übrig, um die Nachbarin einzuladen. Die Rente reicht einfach nicht und der Gang zum Sozialamt käme nie in Frage, obwohl es genau dafür gesetzliche Regelungen gibt. Die Einzelfallhilfe in den regionalen diakonischen Werken in Hessen und Rheinland-Pfalz kann hier helfen. Die Beratung bei Anträgen, der Durchsetzung von Recht für die Betroffenen und einer finanziellen Zuwendung in einer besonderen Notlage. Und eine Tasse Kaffee gibt es dann auch noch. Soweit meine Abkündigungen. Nun hören wir Lied Nummer 452, 1 bis 3. Wer mitsingen möchte, darf das gerne, aber dann bitte mit Mundschutz.
Grüße uns herzlich zu diesem Gottesdienst, den wir feiern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns miteinander den Psalm 119 lesen, die Nummer 748 im Gesangbuch, wer es nicht am Beamer sehen kann. Ich beginne und bitte die Gemeinde, die eingerückten Sätze zu lesen. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun, wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden. Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr. Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende. Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort und sagen, wann tröstest du mich? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Herr, Stärke mich, dass ich gerettet werde, so will ich stets Freude haben an deinen Geboten. Kommt, lasst uns diesen Herrn anbeten. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten und bekennen. Lass uns, Herr, nicht Freude haben an unseren Worten, lass uns Freude haben an deinem Wort. Mach uns stark, nach deinem Willen zu suchen. Gib uns einen Blick für dein ewiges Reich, dass wir es ausbreiten dort, wo wir leben und arbeiten. Lass uns getröstet sein von dir, damit wir einander trösten können. Herr, erbarme dich. Erbarme dich, Christe, erbarme dich, Herr, erbarme dich über uns. So spricht Gott durch seinen Propheten Hesekiel: Ich will meinen Geist in euch geben und solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten und danach tun. Lasst uns Gott ehren. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Jesus, wir sehen auf dich. Deine Liebe, die will uns verändern und in uns spiegelt sich deine Herrlichkeit. Jesus, wir sehen auf dich. Jesus, wir hören auf dich. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben erkannt, du bist Christus. Jesus, wir hören auf dich. Amen. Jetzt hören wir die Schriftlesung.
Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, bis zum Tode am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über aller Namen ist. Dass sich in dem Namen Jesu beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Nun antworten wir dem gehörten Wort Gottes mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Und euch Jugendlichen sage ich wieder, ihr findet das unter der Nummer 804 im Gesangbuch, so dass ihr es mitsprechen könnt. Ich bitte dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Setzen unsere Betrachtung im Epheserbrief fort und sind heute ein letztes Mal im vierten Kapitel, um den Schlussteil dieses Kapitels miteinander zu bedenken. Und es geht da drin um das neue Leben, wie wir es leben können. Ich beginne nochmal mit dem Satz 24, der das letzte Mal unser Schlusssatz war und der sozusagen der Kopfsatz für diese letzten Überlegungen des Paulus in diesem Kapitel sind. Zieht den neuen Menschen an, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Gehorsam gegenüber der Wahrheit sind. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch dem etwas abgeben, der in Not ist. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat. Und damit, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander so, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Gott gebe uns ein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott, geliebte Gemeinde, wenn Sie das Wort Veränderung hören, was denken Sie dann? Für viele Menschen löst die Vorstellung von Veränderung Ängste aus. Und wir reden nicht von Kleinigkeiten, sondern von Dingen, die grundlegende Veränderung mit sich bringen. Zum Beispiel der Wechsel eines Arbeitsplatzes, weil meine Arbeit nicht mehr wertgeschätzt wird. Oder ein Schulwechsel, weil ich gemobbt werde. Die Beendigung eines Kontaktes zu einem Menschen, der mir einfach nicht gut tut. Oder auch die Aufgabe einer mir liebgewonnenen Gewohnheit, die mir allerdings schadet. All das sind Veränderungen, die eigentlich nötig sind und dennoch Angst machen. Denn egal wie viele Schwierigkeiten der gegenwärtige Zustand in sich bergen mag, es ist eine Situation, die man doch kennt und die man bisher irgendwie gemeistert hat. Der Gedanke, dass man etwas Bekanntes besser festhält und sei es noch so beschwerend, erweist sich oft als stärker als der Mut in eine neue, unbekannte Situation, ohne das Vertraute aufzubrechen. Es ist ein Phänomen, das Psychologen immer wieder beschreiben. Und die Bibel beschreibt diese Besonderheit von uns Menschen auch. Sie beschreibt es in vielen Geschichten. Ich möchte einfach die ganz große Geschichte des Volkes Israel nennen, das aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurde und dann allerdings einen Weg durch die Wüste nehmen musste. Und so ein Weg durch die Wüste ist selbstverständlich beschwerlich. Und prompt gab es da jede Menge Menschen, die murrten, die meckerten und wünschten sich tatsächlich lieber das alte Leben in der Sklaverei zurück, als durch die Freiheit zu gehen und so viele Schwierigkeiten zu haben. Oder im Neuen Testament wird von einem jungen Mann erzählt, der möchte gerne das ewige Leben erreichen. Und Jesus spricht mit ihm darüber und er ist richtig klug in seiner Antwort. Und zum Schluss sagt Jesus: Mensch, dir fehlt eigentlich nur noch das eine. Lass alles, was du bisher gemacht hast, weg und komm mit mir mit. Und das kann der junge Mann nicht, denn er ist reich. Er hat viel Geld und das wegzulassen, das schafft er nicht. Diese Haltung von uns Menschen, dass wir uns nicht gerne entscheidend verändern. So Kleinigkeiten, ja klar, aber so grundlegende Sachen. Diese Haltung von uns Menschen steht im krassen Gegensatz zu dem, was die Bibel uns lehrt. Gott nämlich ist beständig daran, unser Leben zu verändern. Er möchte es erneuern. Er will, dass ich erwachsener, dass ich reifer werde und mein Wesen Stück für Stück gottähnlicher wird. Nicht nur in der Tora, also den 5 Büchern Mose, gibt es Gebote, sondern auch im Neuen Testament gibt es sie. Und wir können entdecken, dass Gebote Gottes eine gute Sache sind. Gebote sind ein Schlüssel, durch den wir die Nähe Gottes in unserem Leben erfahren. Wenn wir Gottes Gebot gehorchen, dann werden wir ihre Wahrheit in unserem Leben spüren. So hören wir jetzt noch einmal diesen Satz 24 in unserem Kapitel, der heißt: Zieh den neuen Menschen an. Jeden Morgen treffen wir die Entscheidung, wenn wir aufstehen, was wir anziehen. Das sagte ich letztes Mal schon. Und jetzt im übertragenen Sinne geht es darum: Ziehe ich an, dass ich ein von Jesus erlöster Mensch bin? Möchte ich heute so leben, dass das für mich und für andere zu spüren ist? Jesus ruft mich da hinein. Der sagt: Komm, komm vorwärts, verändere dich. Lass die alten Gewohnheiten aus deinem Leben heraus und ändere dich so, dass deine Gewohnheiten mit dem Denken Gottes übereinstimmen. Klar, wir können auch in all dem verharren, was wir normalerweise machen und was wir für gut und richtig halten. Aber wenn wir dem verwurzelt sind, dann sind wir Dingen verwurzelt, die dem Verfall dienen und letztlich dem Tod. Das neue Leben, der neue Geist, den Gott uns schenken möchte, der richtet sich auf ewiges Leben aus. Zieh also den neuen Menschen an, der sich an Gottes Gebot orientiert und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Gehorsam gegenüber der Wahrheit ist. Ein heiliger Mensch oder ein Mensch der Heiligung ist ernsthaft bemüht um jeden Aspekt der Wahrheit. Jesus hat darauf hingewiesen, dass jeder Buchstabe des Gesetzes vor Gott erfüllt werden soll. Und darum ist es konsequent, Paulus nennt das im nächsten Satz, dass wir auf die Lüge verzichten. Denn die steht definitiv im Widerspruch zu Gott. Und das Ziel des Heiligen Geistes ist, dass er die Lüge aus unserem Leben heraushält. Das ist eine gute Nachricht. Hier steht nicht: Streng dich an, bemühe dich, beiß dir auf die Zunge, setz alles daran, dass du die Lüge loswirst. Nein, es ist der Heilige Geist, der dich unterstützt, von der Lüge wegzubleiben. Warum? Weil immer dann, wenn man lügt, dann raubt einem das die Ruhe in sich. Wir sind umgeben von Lüge. Und wir selber sind immer geneigt, auch ein bisschen von der Wahrheit abzuweichen. Ein kleines bisschen, sagen wir, nicht so viel, ist ja nicht so schlimm. Aber doch, ja, Gott nimmt das sehr wohl wahr. Gott hasst die Lüge. Sie ist so ganz und gar nicht das, was zu ihm gehört. Was können wir tun? Wir können Gott bitten. Wir können sagen, heiliger Gott, bitte zeig mir, wo in meinem Leben Unwahrheit ist. Zeig mir, was richtig ist und was falsch ist vor dir. Und wenn wir Gott ernsthaft darum bitten, dann wird er uns ganz sicher das offenbaren. Denn das ist eine Bitte, die ganz und gar seinem Gesetz entspricht. Gott Ehre zu erweisen, das ist 100% das Ding des Heiligen Geistes. Und so deckt er das auf, was uns von Gott trennt. Euch Jugendlichen wird es zum Beispiel begegnen, wenn ihr in die Schule kommt und die Frage euch entgegenkommt, habt ihr eure Hausaufgaben gemacht? Tja, und wie ich das selber aus meiner Schulzeit weiß, hat man die eben nicht immer gemacht. Und für viele Jugendliche ist es dann aber ganz einfach zu sagen, ja klar, ja, man nickt dann so ein bisschen und man hat so seine Taktik, man kennt ja die verschiedenen Lehrer und Lehrerinnen, bei jeder muss man das ein bisschen anders machen, um dann nicht aufzufliegen. Zugegeben, ein bisschen Herzpochen hat man dabei trotzdem. Und das ist richtig so, dass das Herz pocht, denn das natürlich ist schon etwas, was genau das ist, was hier gemeint ist. Aber es ist kein Problem von Jugendlichen allein. Es ist erwiesen, dass wir Menschen ohne Lüge überhaupt nicht durchs Leben gehen. An den verschiedensten Stellen weichen wir mit dem, was wir sagen, von unserer Wahrheit ab. Von der Wahrheit, die wir hätten auch sagen können, aber die vielleicht in dem Fall ein bisschen unangenehm gewesen wäre oder sogar sehr unangenehm. Und dann beschönigen wir das Ganze und nennen das dann auch mit einem schönen Namen. Wem nützt denn die Lüge? Wenn ich lüge, nützt es auf keinen Fall dem anderen, sondern wenn, dann nur mir. Und das offenbart mich als jemand, der selbstsüchtig ist. Ich will etwas mir zunutze tun, entspricht überhaupt nicht dem Charakter Gottes. Wir haben es in der Lesung vorhin gehört. Gottes Charakter ist mit seinem ganzen Wesen dem anderen, dem Mensch zu dienen. Und wenn wir so sein wollen wie Christus, dann können wir nicht egoistisch sein. Die Wahrheit nützt jedem Menschen, auch mir selber. Sie ist manchmal schmerzlich, aber viel weniger schmerzlich als die Lüge. Natürlich. Mir ist bewusst, dass in einigen von uns jetzt so der Gedanke durch den Sinn geht, ja, ist ja in Ordnung, Pfarrer, aber es gibt Grenzsituationen, da, wo es einfach barmherziger ist zu lügen. Wir sagen tatsächlich barmherzig. Dabei ist das der Charakterzug von Gott. Sein Wesen ist Barmherzigkeit, aber Lüge passt da überhaupt nicht hinein. Also, das ist ganz krass, wenn wir das so gebrauchen. Wir können uns als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu nicht barmherzig nennen, wenn wir jemanden belügen. Wenn wir meinen, die Wahrheit sei schmerzhafter als die Lüge. Ich glaube, dass wir mit so einem Thema, das wir dann gerne Notlüge nennen, genau das produzieren. Wir produzieren Not. Sowohl bei uns selber als auch beim anderen. Nämlich spätestens dann, wenn er merkt, dass sein Vertrauen in das, was wir gesagt haben, getäuscht war und ihn in die Irre führen sollte. Der Begriff Notlüge sagt eigentlich schon alles. Er schafft Not, er wendet keine Not ab. Er schafft Not, er lässt unser Gewissen abstumpfen, und das ist eine ganz wichtige Funktion unseres Menschseins, das Gewissen. Sehr praktisch ist das Wort Gottes hier, sehr mitten im Leben. Der Paulus weiß sehr wohl, was anzusprechen ist. Ich kann gar nicht die Fülle dessen, was er hier im Blick hat, alles aufnehmen, dann würde ich sehr lange reden müssen. Ich möchte mit Ihnen staunen, dass er sagt, man dürfe als Christ zornig sein, denn dieses Märchen gibt es auch, dass Christen eigentlich nicht zornig sein sollen, sondern immer ganz lieb und brav und freundlich und bescheiden. Nö, gar nicht. Aber wenn ihr zornig seid, weil es etwas gibt, was einen zornig machen kann, zum Beispiel eine Lüge oder eine Ungerechtigkeit, die man benennen muss, wo man sagen muss, das geht so nicht, das ist nicht in Ordnung, dann, so sagt Paulus, dann versündigt euch nicht. Was ist gemeint? Ich kann auf eine Sache zornig sein, das ist in Ordnung, und diesem Zorn darf ich auch Ausdruck verleihen, das darf man hören und spüren. Was ich nicht soll, ist auf den Menschen zornig sein, der das Ungerechte tut. Das entspricht nämlich nicht Gott. Gott hasst die Sünde, aber Gott hasst nicht den Sünder. In diese Fußtapfen sollen wir treten. Also durchaus nennen, was nicht in Ordnung ist, aber nicht den Menschen darüber verdammen oder verurteilen, sondern nur Dinge klarstellen und dann aber auch bereit sein zu vergeben, wenn der Mensch das einsieht, dass das, was er da tut, nicht in Ordnung ist. Den Zorn nicht über den Tag hinaus wirken lassen. Wenn etwas anzusprechen ist, dann jetzt und gleich und deutlich und klar, und dann ist es auch gut. Behält man so etwas, nimmt man das mit, hängt es einem selber nach, und dann, so sagt das Wort Gottes, hat der Teufel seinen Fuß in der Tür. Dann gewinnt er Raum, dann kann er unsere Seele vergiften. Es passiert oft genug. Ich habe so traurige Lebensgeschichten erlebt, gerade wenn ich Menschen beerdige und dann merke, da gibt es einen Zorn in der Familie, da sprechen Menschen schon seit Jahren nicht miteinander und halten das auch noch für richtig. Und es nimmt jemand sogar mit in den Tod. Wie schrecklich, dann ist es nicht mehr gut zu machen. So soll das nicht sein. Das zerstört nur und entspricht gar nicht dem Willen Gottes. Jetzt springe ich zu Satz 30. Dort heißt es: Tu nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht, denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch aufgedrückt hat. Kann ich etwas tun, was dem Heiligen Geist traurig macht? Ja. Ich kann sein Wirken verhindern, obwohl er ein ganz großartiges Wirken an den Tag legen kann. Der Heilige Geist kann so viel verändern in meinem Leben und in dem Leben der Menschen um mich herum, wenn ich ihn wirken lasse. Ich komme gleich noch auf ein Beispiel dazu. Aber er ist sehr zurückhaltend, wenn wir ihm keinen Raum geben. Der Heilige Geist drängt sich nicht in uns hinein. Wir müssen ihm Raum geben. Warum? Er ist das Geschenk Gottes für uns. Durch den Heiligen Geist wird deutlich, dass wir Kinder Gottes sind. dass wir Erben des Reiches Gottes sind. Woran sonst sollte man es merken? Es sollte ganz viel vom Heiligen Geist in uns wirksam werden, damit Menschen sehen, ah, so ist das, wenn man Gott zum Vater hat. Jesus hat mit Hilfe des Heiligen Geistes Menschen geheilt, gesättigt, ja sogar vom Tod aufgeweckt. Und derselbe Heilige Geist, den gibt es noch heute. Auch das ist heute alles noch möglich, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben. Gott hat dich und mich erlöst, damit wir das Ziel, das ewige Leben erreichen. Wir sollen mit ihm in der Ewigkeit leben. Dafür hat Jesus mit seinem Blut bezahlt. Wenn man für etwas bezahlt, muss es schwer was wert sein. Und Jesus hat mit seinem Leben dafür bezahlt, dass wir ewiges Leben haben sollen. Und dann sind wir versiegelt, das heißt ausgestattet mit der Fähigkeit, den Heiligen Geist in uns wirken zu lassen. Wir kommen mit dem Heiligen Geist in eine Haltung hinein, die aus uns die Bitterkeit, das Aufbrausen, den Zorn und das andere beleidigen müssen, weil sie uns beleidigt haben, einfach herausnimmt. Das ist sehr, sehr schön im griechischen Text gesagt. Das ist der Satz 31. Lasst euch das wegnehmen. Mir gefällt diese Formulierung so gut, weil es nicht heißt, strengt euch bitte an, bemüht euch bitte darum, setzt bitte eure ganze Kraft dafür ein, dass ihr eben nicht bitter werdet und nicht zornig und nicht beleidigend, sondern lasst euch das wegnehmen. So möchte der Heilige Geist wirken, indem wir ihm unsere Bitterkeit hinhalten und uns von ihm Milde schenken lassen, indem wir unser Aufbrausen uns von ihm wegnehmen lassen und barmherzig werden, indem wir unseren Zorn uns wegnehmen lassen und uns Liebe schenken lassen, indem meine Wut weggenommen wird und mir die Liebe zu dem geschenkt wird, der mein Feind ist. Nee, nee, sagen wir, das geht nun gar nicht. Stimmt, das geht aus unserer Sicht gar nicht. Das haben wir nicht drauf. Unsere Welt ist so, dass man dagegen schlägt, wenn man geschlagen wird. Vor ganz kurzem der amerikanische Präsident, ihr habt gebombt, wir bomben zurück. Wow. Und was ist damit passiert? Neues Unrecht. Neuer Tod. Macht das irgendwas gut? Nein, es zeigt nur, du bist stark, ich bin auch stark. Aber beide verletzen. Viel, viel stärker ist es, den Feind lieben zu können, so wie Jesus das am Kreuz getan hat, als er zu Gott betete, vergib ihn. Man muss ein bisschen darüber nachdenken, um zu verstehen, dass das wirklich die viel stärkere Haltung ist. Dass das wirklich ein wirklicher Charakter ist, den Feind lieben zu können. Denn daraus kann Frieden entstehen. Davon kann ein Feind wirklich überwunden werden. Von jedem Kampf, den ich ihm biete, kann er allerhöchstens unterdrückt werden, niedergemacht werden oder sogar getötet werden. Aber da wären wir schon wieder bei etwas, was Gott ja auf gar keinen Fall will. Du sollst nicht töten. Das Böse in unserer Welt funktioniert ziemlich gut. aber es schafft nur Böses. Es gibt eine sehr drollige kleine Geschichte von einem 5-jährigen Jungen, der mit seinem Freund zusammen im Kinderzimmer sich prügelte. Seine Mutter hat mir diese Geschichte erzählt. Sie kam an der Tür vorbei. Und dieser Junge, der Peter, so hieß er, der Peter hat mitten in dem Kämpfen mit seinem Freund gesagt: Nimm dein Ohr weg, sonst muss ich da reinbeißen. Er merkt, ich habe so eine Wut in mir. Ich tue dem gleich richtig weh. Und dann merkt er, das will ich aber gar nicht. Und dann sagt er, nimm's weg, damit ich's nicht tue. Wir dürfen den Heiligen Geist bitten, nimm das weg, was mich zu einem macht, der Dinge tut, die ich nachher bereuen werde, die meinen Menschenbruder, meine Menschenschwester schädigen. Ich will sie höher achten als mich, ohne mich dafür gering zu achten. Denn das hat Jesus auch nicht getan. Seine Bereitschaft, den Menschen höher zu achten als sein Leben, hat dazu geführt, wir haben es vorhin gehört, dass er Inhaber der Königsherrschaft geworden ist. Und wir sollen und dürfen seine Botschafter sein. Amen. Jetzt hören wir das Lied 419. Hilf, Herr meiner Tage, dass ich nicht zur Plage meinem Nächsten bin. Hilf, Herr meiner Stunden, dass ich nicht gebunden an mich selber bin, sondern mich an dich binde, mich von deinem Heiligen Geist befreien lasse, von all den Dingen, die dir nicht gefallen, die nicht richtig sind vor dir. Gib uns Weisheit darüber und beschenke uns mit der Art, die du hast, Jesus. Ich möchte dich für die Jugendlichen bitten, dass du sie stärkst und ihnen immer wieder Mut gibst in diesen Zeiten, die so schwierig und so eingegrenzt sind in unserem Land mit all den Maßnahmen, die man getroffen hat und von denen man uns sagt, dass sie wirken. Vergib unserem Volk seine Sünde. Herr, erbarm du dich über uns. Wir beten in der Stille für einen Mensch, für eine Situation, die uns besonders auf dem Herzen ist. Und beten nun weiter mit den Worten des Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte heute etwas verändern. Ich möchte an dieser Stelle jetzt den Segen sprechen, denn dann ist der mit in der Aufnahme drin, die ja von diesem Gottesdienst gemacht wird. Und dann gehen wir raus und singen als letztes das Lied 623. Dazu bitte ich, die Gesangbücher mitzunehmen. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.